Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werfen wir einen besonderen Blick hinter die Kulissen unseres Sommernachtstraums mit einem Künstler, der Musik und Emotionen auf einzigartige Weise verbindet, Marc Marschall. Er wird beim Konzert Zwischen Wirklichkeit und Illusion, ein Sommernachtstraum in Musik und Worten, am Sonntag, den 31. August 2025 um 18 Uhr im Schloss Diek zu erleben sein. Marc Marschall singt in diesem fantasievollen und poetischen Programm Werke von Dolan, Britten, den Beatles und Elton John und steht auch als Schauspieler in einer Szene mit Jürgen Hartmann auf der Bühne. Ein Abend zwischen Elfenzauber, Shakespeare-Poesie und musikalischer Tiefe. Wir sprechen mit ihm über seine künstlerischen Werte, seine Vielseitigkeit und seine Begeisterung für Musik als Brücke zwischen den Welten. Herzlich willkommen zu Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein-Musikfestivals. Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern des Festivals nähern wir uns ihren unterschiedlichen Kulturräumen und bekommen spannende Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Mit diesem Podcast möchten wir Ihnen den Menschen hinter dem Künstler näher bringen. Mein Name ist Annette Mayburg. Ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein-Musikfestivals und wünsche Ihnen nun viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Ja, Marc, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei unserem Podcast und dass wir heute über dies und das, über deinen künstlerischen Werdegang, über das, was dir wichtig ist bei deinen Konzerten, reden können. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt, was du alles für Fragen vorbereitet hast.
Also, dann geht's direkt los. Deine Konzerte gelten als sehr persönliche Erlebnisse, bei denen du eine besondere Verbindung zum Publikum eingehst. Was ist dir dabei besonders wichtig zwischen dir und dem Publikum?
Also muss ich dazu sagen, dass ich natürlich als Solist in einer musikalischen Welt zu Hause bin, die mir das auch erlaubt, auf andere Weise direkt mit dem Publikum Kontakt aufzunehmen, weil ich nicht in einer Oper, in einem symphonischen Werk, in einem Oratorium oder einem Liederzyklus, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, gefangen bin, sondern ich darf tatsächlich auch immer direkt das Publikum ansprechen, weil ich für mich in der Art und Weise, wie ich als Sänger aufgewachsen bin, durch meinen Vater, der auch Sänger war, habe ich immer gespürt, und das war auch die Faszination und der Auslöser, warum ich diesen Beruf auch ergreifen wollte. Ich habe ganz früh das Glänzen in den Augen der Leute gesehen und in den Augen meines Vaters. Und ich wollte immer, dass die Menschen mit etwas nach Hause gehen, wo sie sagen, das vergessen sie nicht, sie haben was mitgenommen und sie haben vor allem mehr über mich erfahren, als sie vorher wussten. Und deswegen bin ich auch über meine Entscheidung, nicht weiter den klassischen Weg zu verfolgen, sehr glücklich, weil ich diese Freiheiten für mich dann kultiviert habe und dann auch immer spontan reagieren kann. Ich spüre natürlich in dem Moment auch viel mehr, wie geht's dem Publikum? Gibt es Zwischenrufe? Kann man darauf direkt eingehen? Ich kann das Programm sogar variieren. Ich kann umstellen. Natürlich auch immer das große Glück, mit einem großartigen Pianisten zu arbeiten, dem René Krömer, der mich mittlerweile nach über 20 Jahren so gut kennt, dass er auch da flexibel ist. Das ist mit einer Band und mit Orchester dann schon wieder etwas schwieriger, aber ich brauche diesen berühmten Draht zum Publikum, weil ich, und dann schließe ich diese Antwort ab, der Meinung bin, dass nicht nur wir auf der Bühne gestalten, sondern das Publikum gestaltet mit. Und da möchte ich eigentlich auch, dass das Publikum immer mehr wieder in Verantwortung genommen wird und nicht denkt, dass wir die Clowns da vorne sind und sie haben da keine Pflichten. Die zahlen zwar Eintritt, aber wir bringen auch sehr viel mit. Und der Dialog hat dann einen besonderen Wert, wenn wir auf Augenhöhe uns begegnen, emotional offen sind, Ohren, Herz und Augen öffnen, dann glaube ich, ist die Chance relativ groß, dass man immer wieder besondere Abende oder Konzertmomente gestalten.
Ja, das stimmt. Es ist ja diese gewisse Energie da, wenn man merkt, da sind Zuhörer, die wirklich an dem, was ich da auf der Bühne mache, interessiert sind. mit dem Herzen dabei sind und mit offenen Ohren, dann ist es auch für den Künstler total beflügelnd, auf der Bühne zu stehen. Und es passieren dann eben auch Dinge, die gar nicht eingeplant waren, auch in der Interpretation, weil man einfach diese Energie vom Publikum eben geschenkt bekommt. Und ich kann mich erinnern, dass ich von Udo Jürgens mal ein Interview gehört habe und da hat er berichtet, dass er mal ein Konzert für eine Firma gegeben hat und dass ihm einfach niemand zugehört hat. Die Leute haben gegessen, gequatscht, getrunken und er war so frustriert, er wusste gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt hier noch machen, und hat dann gesagt, also entweder sie hören mir jetzt zu oder ich verlasse hier den Raum. Und ja, das kann wirklich sehr frustrierend sein für einen Künstler, wenn er auf der Bühne alles gibt und einfach keinen Kontakt zum Publikum bekommt.
Ja, ich frage mich dann immer, warum die Leute dann überhaupt aus dem Haus gehen, wenn sie mit verschränkten Armen da sitzen und so nach dem Motto, jetzt zeig mal, ob du überhaupt dein Geld wert bist. Das ist eine Ignoranz, auch sich selbst gegenüber, nicht nur uns gegenüber, sondern das ist verschwendete Lebenszeit. Weil wir machen das ja, weil wir es einfach machen müssen. Also ich gehe auf die Bühne, weil ich nichts anderes kenne. Ja, ich stehe, seit ich 5 Jahre alt bin, professionell auf der Bühne. Und für mich war immer klar, das Beste zu geben, was ich zu geben habe, das war mir nicht immer gut genug, aber ich habe es eben dann in dem Moment nicht besser gekonnt. Und obwohl mein Vater sehr berühmt war und immer noch ist, war das nie ein Ansporn, berühmt zu werden und reich zu werden, sondern das ist, die Natur hat mich dazu gebracht, das zu tun. Und wenn das nicht geschätzt wird, dass wir als Künstler unser Leben unserem Talent widmen, dann kann ich da auch auf der Bühne tatsächlich manchmal sehr direkt werden und habe dann auch einen Dialog, der nicht immer fürs Publikum angenehm ist, weil das sind die nicht gewohnt. Die fühlen sich in einem geschützten Raum und denken, nur wir sind zum Abschuss freigegeben. Aber das ist eben nicht meine Haltung. Ja, das ist, ich sag's, wie es ist, weil da wird manchmal was unterstellt, der Künstlerwelt, was ich nicht nachvollziehen kann. Wir, das ist auch unser Leben. Ja, wir sind auch verletzbar. Wir sind keine Kunstfiguren, keine Avatare, zumindest noch nicht. Und da bin ich sehr klar in meiner Ansprache. Weil wenn Menschen dann zum Beispiel ins Konzert kommen und nehmen Lieder auf mit einem Video, und das ist ja schon schlimm genug, aber dass sie dann auch noch in der Kirche zum Beispiel testen, ob die Aufnahme funktioniert hat, und ich dann sage, das finde ich nicht in Ordnung, lassen Sie das bitte, dann gehen die aus der Kirche, dann stehen die auf, sind beleidigt und schreiben mir böse Mails, ich hätte ihnen Weihnachten verdorben. Und das ist nur ein Abbild, wie heutzutage kommuniziert wird, wie man sich auf Menschen einlässt, ob man dem anderen zuhören will oder nicht. Und das finde ich sehr schade, weil der Mehrwert, den wir dadurch haben, durch diese Verbindlichkeit, und ich kann natürlich nicht für alle unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen, aber für die mit denen ich zusammenarbeite, ist das die Motivation, diesen Dialog in Gang zu bringen. Und dann wird's was Besonderes. Das ist nicht, obwohl ich als Kind eines Stimmungssängers aufgewachsen bin, hat auch mein Vater immer genau das gemacht. Er ging nicht von der Bühne, bevor das ganze Festzelt bei ihm war. Und da hat er alles gemacht. Da hat er Geige gespielt, Blockflöte gespielt, internationale Folklore gesungen und dann eben trotzdem die Schöne Maid für die Polonaise oder eine Walzerrunde zum Schunkeln. Aber er wollte immer, dass die Menschen nach Hause gehen und sagen, Mensch, das war toll, der hat uns jetzt wirklich was gegeben.
Toll, ja, super Einstellung. Trotzdem, also du sagst, du bist, vielleicht kannst du da gleich was zu sagen, deine Ausbildung als Sänger und du trittst ja jetzt auch bei uns beim Festival im Programm, singst du ja auch Lieder aus der Klassik. Also du bist der Klassik immer noch zugewandt. Du singst Klassik, Pop, Jazz und eigene Songs. Was ist für dich denn das verbindende Element zwischen diesen unterschiedlichen Musikstilen?
Der Respekt dem Repertoire gegenüber. Dass ich nicht denke, nur weil ich Töne aneinander setzen kann, dass ich dann berechtigt bin, alles zu singen, sondern ich bin sehr, also voller Hemmungen, wenn ich mich an neue Dinge wage, weil ich erstmal verstehen will, um was es geht. Ich habe Respekt dem Texter gegenüber, dem Komponisten gegenüber und versuche, dem gerecht zu werden und die Stilistik vor allem auch zu erfassen. Und ich bin jetzt keiner, der jetzt eine Stimmfarbe für alle Repertoire-Richtungen verwendet, oder in der Popmusik phrasiert man ganz anders und singt viel luftiger und viel zurückhaltender, als wenn man ohne Mikro klassische Sachen singt. Dann die unterschiedlichen Stilistiken von Bach bis Verdi oder ich weiß nicht was oder bis zur Operette. Das sind so komplexe Vorgänge und das ist so ein Steckenpferd gewesen von mir. Und vielleicht bin ich deswegen auch in diesen unterschiedlichen Welten gelandet. Ich habe erstmal Jazz studiert in Amerika und habe dann, ich weiß bis heute nicht genau warum, ich bin dann wieder zurück und dachte, Musik kann man eigentlich nur in Deutschland studieren und bin dann zur Klassik gekommen, obwohl ich nie klassische Ambitionen hatte. Also ich wollte nie klassischer Opernsänger werden. Ich habe das gemacht, eine gute Ausbildung bekommen, habe dann auch die ein oder andere Partie auf der Opernbühne gesungen, aber früh gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Ich brauche Freiheit und kann dann in meinen Programmen, und das mache ich immer ohne Zeigefinger, da kann dann schon passieren, dass ein Lied von den Beatles oder ein eigenes Stück und dann kommt plötzlich ein Stück von Richard Strauss, weil es in beiden Liedern um die Liebe geht. Und dann sage ich aber nicht den Leuten, jetzt müsst ihr besonders gut aufpassen, jetzt kommt was ganz Wertvolles, sondern kommt einfach ein schönes Lied. Und die merken dann gar nicht, dass sie plötzlich ein Kunstlied gehört haben. Also diese ganze Isolation von Genres, dass man die so in eine Ecke steckt, hat letztlich auch dazu geführt, dass wir untereinander, besonders in Deutschland, uns gar nicht so sehr schätzen und stützen, sondern dass da immer noch, und das spüre ich natürlich als Sohn vom Fröhlichmacher der Nation ganz besonders, bis heute, man glaubt es nicht, begleitet es meinen Lebensweg, dass man ein Dünkel hat und dass mit Anspruch und Niveau Genres gegeneinander ausgespielt werden. Und das war nie meins. Und deswegen habe ich das durchgezogen mit vielen Schmerzen, das gebe ich zu. Ich habe mit Marshall und Alexander, das war ein Duo mit einem Tenorkollegen, da waren wir in den deutschen Klassikcharts auf Platz 1, weil wir ein klassisches Album produziert hatten mit sakralen Liedern. Und dann hat die Phonoakademie versucht, uns da rauszudrücken, weil sie den Namen Marshall nicht da drin haben wollten. Der hat da nichts zu suchen. Und das war ein ganz kredibles Album mit Leuten vom Nationaltheater München, mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim und. Aber da hat nur der Name nicht gepasst. Und da ist natürlich in mir der Rebell, der sagt, das lasse ich mir nicht bieten. Und deswegen bin ich da auch so klar und finde es unmöglich, wie man da mit diesen Genres untereinander umgeht, weil meine besten Freunde ist, ob es ein Albrecht Mayer ist oder ich weiß nicht wer, also Leute aus der klassischen Welt, wir begegnen uns auf Augenhöhe und dann wird es erst spannend und dann macht es richtig Spaß. Aber die Funktionäre, würde ich jetzt mal sagen, die haben da ein Problem mit und das finde ich sehr schade, weil ich kenne es auch nur aus Deutschland, also ich kenne es nicht von anderen Ländern.
Also ich kenne das ja genauso, weil ich mich ja auch zwischen diesen Musikwelten bewege seit vielen, vielen Jahren. Es muss einfach eine Schublade bedient werden. Ne? Wenn ich jetzt eine CD mache mit unterschiedlichen Musikstilen, ja, wo stellen wir die jetzt hin? Ja, die passt leider irgendwo nirgendwo rein, ja. Und ich merke aber auch oder ich nehme wahr, dass auch Konzertveranstalter zumindest sehr ängstlich sind, da auch mal neue Wege zu gehen, um ihr Publikum nicht zu verprellen oder Publikum zu verlieren, die vielleicht sonst nur in reine Klassikkonzerte gehen und so weiter. Und dass es also sehr schwer ist, da eine Tür zu öffnen und sich breiter aufzustellen im Programm. Und ich sehe es genauso. Also ich bewundere genauso Jazzmusiker oder Popmusiker und Musikerinnen, Musiker, egal. Mich interessiert, wie gestaltet der so einen Abend oder ein Vortrag, warum springt da was aufs Publikum über, was fasziniert an dieser Künstlerin, an diesem Künstler. Also das, ich sehe es genauso wie du, man sollte da nicht unterscheiden, aber es ist in Deutschland, wie du sagst,
Ich glaube, das Wichtigste ist, hast du gerade angesprochen, der Respekt dem anderen gegenüber und das nicht gegeneinander ausspielen zu wollen und sich für etwas Besseres zu halten. Genau. Weil eines wissen wir auch, es gibt auch ganz viele klassische Vorträge, die nicht dadurch gut sind, nur weil dann draufsteht, das ist Mozart. Ja, es gibt nicht nur gute klassische Musikerinnen und Musiker, genauso gibt es nicht nur gute Jazz-Sängerinnen und Sänger oder Musiker. Das ist albern. Es geht ja um so eine Grundhaltung, wie gehe ich mit Dingen um? Und das wird immer schwerer in einer Zeit, wo die Menschen natürlich alles durchs Netz bekommen können. Die machen einen Knopfdruck und haben auch gar keine Verbindung mehr zu den Dingen, die sie wirklich mögen. Also meine Generation, für mich war das Wichtigste zu lesen, wer hat da Background gesungen, wer hat Percussion gespielt, wenn ich meine Soul- und Pop-Platten und Jazz-Platten gehört habe. Dann habe ich das Albumcover auswendig gelernt und dann kam die Musik und dann diese Verbindung, die ist bis heute geblieben. Wenn ich heute Leute frage, die sagen, da habe ein ganz tolles Lied gehört, hör mal, dass er wer singt denn da? Ah, das weiß ich nicht. Und das ist schade, weil das, glaube ich, eine emotionale Welt nochmal zusätzlich öffnet und kein Konsum wird, so wie eine Wasserflasche an der Tankstelle, eine Plastikflasche, die hole ich mir, die trinke ich und dann schmeiße ich sie weg. Manche holen dann noch Pfand, aber eigentlich schmeiße ich sie gerade so weg. Und das ist schade, weil ich glaube, es tut den Menschen gut. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Musik und Bewegung unersetzlich sind, gerade für junge Menschen. Dieses Miteinander, diese Art, wie man sozialisiert wird durch Musik. Und was ich auch noch sagen wollte, weil du das erwähnt hast, interessant ist, natürlich Leute für Dinge zu begeistern. Aber wie oft höre ich den Satz, wenn dann der Mann mal mit musste oder die Enkeltochter die Oma begleitet hat, dann stehen die vor mir beim Autogrammstand und sagen, das hätten wir ja gar nicht gedacht, das war ja richtig toll. Und ich finde es so schade, weil ich frage dann immer, ja, lassen Sie sich nicht auf neue Dinge ein, essen Sie immer nur die Bratwurst oder essen Sie immer nur das. Und dann merke ich, wie uniform doch viele Menschen leider unterwegs sind, aus Angst, aus Unsicherheit, mal was zu probieren. Und vielleicht rührt daher auch diese große Angst vor dem vermeintlich Fremden, was wir ja jetzt in einem Übermaß wieder spüren als Gesellschaft. Ja. Das kenne ich natürlich, oder wir als Menschen, die mit Musik und Kultur zu tun haben, kennen das gar nicht, weil ich mit allen Religionen, allen sexuellen Neigungen, allen Hautfarben, ich weiß nicht was, schon immer auf der Bühne stand. Das Normalste der Welt. Also die Diskussion ist mir komplett fremd und plötzlich ist das so wichtig.
Ja, ich meine, das ist auch echt ein großes Geschenk für Künstlerinnen und Künstler, auch seit Anbeginn des Studiums. Man hat mit allen Nationalitäten zu tun. Und also ich hatte auch die große Ehre, so viele Musik aus verschiedenen Ländern über diese Musikerinnen und Musiker kennenzulernen. Und das ist einfach ganz, ganz tolles Geschenk. Hab da aber auch festgestellt, dass auch da gegen, also wie soll ich sagen, das wird so schnell so ein bisschen als Straßenmusik bei uns in Deutschland deklariert, Musik aus Südamerika oder aus dem Baltikum, und das ist natürlich völliger Blödsinn, das ist total komplexe Musik, hat andere Schwerpunkte als unsere klassische Musik, aber ist genauso wertvoll, sage ich jetzt mal, aber das wird, glaube ich, auch noch eine Zeit lang dauern, aber das ist einfach ganz toll, dass wir die Möglichkeit hatten, so international mit Freunden bestückt zu sein, sage ich mal, ne? Und wo das überhaupt keine Rolle spielt. Im Gegenteil, das ist halt einfach nur eine Bereicherung, ne? Ja. Ja. Also die Presse nennt dich ja oft Meister der leisen Töne. Was bedeutet für dich Stille und das Zarte im Gesang?
Also das Faszinierende ist ja, dass wir mit unserer Stimme unglaublich viel ausdrücken können, viel mehr als uns bewusst ist. Wenn man Menschen am Telefon hat, die man gut kennt, dann können die einen noch so irgendwas vormachen, man spürt genau, ob die Wahrheit sagen und die Antwort auf die Frage, geht's dir gut, da kommt ein Ja, dann weiß man, was da wirklich dahinter steckt, wenn man jemand gut kennt. Wir atmen Luft ein und diese Luft kommt aus unserem Innersten nach draußen und dann werden die Töne drauf transportiert, sage ich immer. Und das ist ein Ausdruck des seelischen Zustandes und diese Möglichkeiten, Farben zu benutzen, um in dem Moment, in dem man es tut, zu entscheiden, will ich jetzt dieses Gefühl mit etwas mehr Kraft und Eindringlichkeit ausdrücken oder will ich sie ganz zärtlich zurückhaltend ausdrücken? Das ist ja auch das Privileg wieder in meinem Genre, dass ich ein Lied nicht immer gleich singen muss. Also ich muss mich ja nicht nach Piano, Pianissimo oder Forte, Fortissimo richten, sondern bei mir kann sein, dass ich ein fröhliches Lied plötzlich sehr melancholisch singe und ein mehr melancholisches Lied plötzlich sehr kraftvoll strahlend, weil mir gerade so danach ist und weil ich auch ein Mensch bin, der sich beim Singen immer sehr genau zuhört, wechseln meine Interpretationen ständig, weil ich immer wieder neue Dinge entdecke. Und deswegen ist für mich so wichtig, mit den Stimmfarben zu spielen, die Möglichkeit zu haben, sehr voluminös und kraftvoll zu sein, aber auch ganz zerbrechlich. Und die Stille, also ich habe jetzt auf meinem letzten Album, das inspiriert war durch Harry Belafonte, diesen wundervollen, großartigen Menschen, mit dem ich sehr befreundet war die letzten 20 Jahre, der hat mir ein Lied quasi geschenkt, das für ihn geschrieben wurde, er es aber nicht mehr singen konnte. Und er hat mich gebeten, dann einige Lieder zu singen. Und eins heißt Silence is the language my God speaks. Ein großartiges Bild. Und ich habe mir dann während des Einstudierens zu diesem Lied gedacht, wie das wohl ist, wenn ich mal in einer kompletten stillen Umgebung bin. Und dann ist mir aufgefallen, dass es dann anfängt, in meinem Kopf richtig zu rauschen. Da wird es richtig laut. Wenn um mich rum absolute Stille ist, wird es bei mir im Kopf richtig laut. Und seither bin ich auf der Suche nach dieser absoluten Stille, diese wirklich fast schon Leere, könnte man auch sagen, aber im positiven Sinne, weil ich glaube, dass darin meine ganze Lebenskraft wartet, gelebt zu werden, in dieser Stille. Und ich habe bei der letzten Weihnachtstour haben wir das Stück gespielt und interessanterweise bei 75%, 80% der Konzerte hat das Publikum nach diesem Lied, obwohl ich es gar nicht gefordert habe, nicht geklatscht. Und dann ging es weiter mit Ich stehe an deiner Krippen hier. Also musikalisch eine ganz andere Welt. Und als dieses stillere Medley, so haben wir das intern genannt, also Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesulein zart, das endete dann mit ganz zart, leise Riesel der Schnee, habe ich den Leuten dann gesagt, haben sie das gespürt, was sie uns allen geschenkt haben? Der wertvollste Moment des Konzerts war diese Stille. Und das ist doch ein Phänomen, dass es gelingt, ohne dass ein Schild gehoben wird, nicht klatschen, plötzlich sich 600, 700, 800 Leute synchronisieren. Wie kann das sein? Warum sieht man diese Kraft von Musik nicht und benutzt vielmehr diese Fähigkeit von Musik, wenn sie entsprechend, also ich habe nicht den Text übersetzt, ich habe da nur gesagt, diese Stille, das war der Schluss, bevor ich anfing zu singen, war, manche nennen es Energie, manche nennen es Gott. Und dann kam das Stück. Und es ist ein Popsong, es ist ein ganz zarter, schöner Popsong. Ich sag mal, so nichts Besonderes, aber er hat einfach diesen Satz, Silence is the language. Und deswegen ist die Stille, die heute leider in meiner Welt kaum noch Platz hat, weil die Leute sich überbieten, so nach dem Motto, ich weiß, wann das Stück zu Ende ist, ich bin der Erste, der klatscht. Selbst in der Klassik passiert es immer öfter, dass Menschen in Sätze, Satzübergänge reinklatschen. Ich war vor 2 Jahren in Bologna bei einem Freund, der da den Kurvenal gesungen hat bei Tristan und Isolde. Und man glaubt es nicht. Wir alle wissen, Tristan und Isolde, der berühmte Quartsextakkord am Anfang des Vorspiels, manche Leute gehen nur deswegen ins Theater, um das zu hören. Da standen noch 6, 7 Männer hinterm Dirigenten und haben miteinander geredet. In Italien, im Land der Oper. Und haben einen Moment zerstört, also für mich persönlich. Und das ist so schade, dass das keine Kultur mehr ist. Und darin liegt wahrscheinlich auch das Problem, dass man nicht zuhören kann, weil das heißt ja, dass man sich erstmal zurücknimmt, eine gewisse Ruhe hat, Stille spürt, damit man dem, was der Gegenüber von sich gibt, dem überhaupt folgen kann. Nicht nur, dass man es hört, sondern dass man es auch versteht. Und daraus entsteht dann wieder Musik und wieder Klang und wieder Leben. Und deswegen ist für mich Stille unglaublich wichtig. Also ich beginne auch die meisten Konzerte in einer extremen Ruhe. Gerade die Weihnachtskonzerte sind immer in einer extremen Ruhe. Kann der Klaus auch bestätigen, wir haben da die wahnsinnigsten Dinge früher gemacht, haben auch indische Mantren integriert und haben auch viele gesagt, das kannst du doch nicht in der Kirche machen, in einer christlichen Kirche. Wir haben es einfach gemacht. Einmal habe ich es vorher angesagt und dann gab es ein Problem, weil ich gesagt habe, jetzt kommt ein jüdisches Gebet, jetzt kommt ein islamischer Betgesang, jetzt kommen Mantren und so weiter. Dann war eine Unruhe im Publikum, aber wenn man es nicht sagt, dann lassen sie sich auch darauf ein, aber man muss das sehr klar auch als Künstler präsentieren. Das ist nicht so ohne. Also man muss es auch zelebrieren, vielleicht auch wie ein Sternekoch, der seine Speisen ja nicht einfach auf den Teller haut, sondern der überlegt sich ganz genau, wie er es auf dem Teller zelebriert. Und so müssen wir das auch machen, weil die Leute heute diese Fähigkeiten nicht mehr so selbstverständlich abrufen können.
Ja, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen mit den Männern, die da geredet haben. Man muss sich ja auch vorstellen, dass auch die Künstler sich auch verletzbar machen in dem Moment, wenn sie interpretieren, wenn sie in die Musik reingehen. Und das ist einfach so befremdlich. Ich kenne das auch, wenn dann einfach so gequatscht wird. Das ist wie, als wäre man in zwei völlig falsch anderen Welten. Ne? Und es irritiert einen wirklich total. Ja, aber gut. Es gibt halt auch Menschen, die eine gewisse Ignoranz haben und an die das nicht so herankommt. Da muss man mit leben. Ja,
ja, manchmal schaffe ich das, damit zu leben, und manchmal schaffe ich es überhaupt nicht. Und dann bin ich böse. Gebe ich zu.
Das Konzert auf Schloss Diek heißt ja Zwischen Wirklichkeit und Illusion. Was fasziniert dich persönlich an dieser Zwischenwelt?
Also das Unbekannte ist auch das Schönste, was es gibt. Das Nicht-Geplante, das Unvorhersehbare. Mit allem, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, was hat mich hierher gebracht, dass wir jetzt zusammen hier reden? Dann kann man ganz viele Argumente, ich könnte sagen, durch Klaus Jäckel, am Ende ist es mein bisher gelebtes Leben. Und zwar in der Gänze, hat mich jetzt genau an diesen Platz gebracht, wo ich jetzt sitze, euch beide zu sehen, dir zuzuhören, mit dir zu reden. Hauptsächlich spreche ich jetzt in dem Fall. Und diese Zwischenwelten, die man auch nicht immer erklären sollte und erklären können muss, finde ich so spannend, weil das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, was uns Menschen auch ausmacht. Und das sehe ich jetzt in Gefahr auf eine Art. Also dieses alles auf Knopfdruck haben zu können. Ich bin fasziniert, dass Menschen diese Dinge wie KI entwickeln können. Das finde ich unglaublich, was der Mensch alles kann. Aber es darf eben nicht, wie bei vielen Entwicklungen, nicht wieder uns aus den Händen gleiten. Also wir müssen eine Kontrolle bewahren. Und Kontrolle finde ich auf der anderen Seite wieder ganz grausam, weil bin eigentlich ein Mensch, der auch mit Kontrollverlust gut umgehen kann, der mich ab und zu in andere Welten beamt. Also ich bin jemand, der gerne ans und auch sehr oft schon übers Limit gegangen ist. Da habe ich natürlich auch Grenzerfahrungen gemacht, körperlich, psychisch. Ich habe jetzt keine Drogen genommen, aber ich habe mich körperlich in solche Zustände gebracht, um dann auch mal plötzlich zu entdecken, wie das ist, wenn ich aus meinem Körper rausgehe und sehe, wie ich da liege nach einer Schauspielübung. Ja, weil die Opernschullehrerin damals mich so weit gebracht hat, dass ich völlig an den Rand meines körperlichen und psychischen gegangen bin und dann kollabiert bin. Aber ich habe mir dazu geschaut. Das war ein unglaublicher Prozess, der bei mir bis heute lebt und der mich auch motiviert, immer wieder an Grenzen zu gehen, weil ich glaube, es steckt eben viel mehr in uns drin, als wir uns zutrauen. Deswegen ist alles Unbekannte, alles, was man nicht greifen kann, nicht erklären kann, was zwischen Wirklichkeit und Illusion sich befindet, ist so lebenswert, das zu entdecken. Also ich finde das ganz, ganz großartig.
Ja, und im Programm singst du Lieder von Dolan, Britten, Beatles und Elton John. Auch wieder ein weiter Bogen. Welches dieser Lieder liegt dir besonders am Herzen?
Das kann ich gar nicht beantworten. Also das wäre, da würde ich mir ja mit allem, was ich bisher gesagt habe, widersprechen. Sondern mein Anspruch und meine Aufgabe und Herausforderung ist, dass ich diese Lieder so präsentiere, dass am Ende doch der Marc auf der Bühne steht, der sich auch auf euch einlässt, auf die Umgebung einlässt, der ein Teil eines Programms ist, das so vorher nie stattgefunden hat und wahrscheinlich so schnell danach auch nicht wieder stattfindet. Und da werde ich die nächsten Wochen damit verbringen, mich damit zu beschäftigen, dass ich mich da einfüge und der Musik gerecht werde, ohne dass irgendjemand danach ein Fragezeichen hat und sagt, was hat denn jetzt Elton John mit Briten zu tun, sondern außer, dass die vielleicht Briten sind. Also das wäre so mein Anspruch, aber ich habe mich auch noch nicht so intensiv mit Briten jetzt beschäftigt. Den Dowland kenne ich, aber und Elton John, den Song habe ich noch nie gesungen. Man glaubt es kaum, das wird das erste Mal sein.
Neue Herausforderungen, ja, durch uns.
Ich höre immer gern meinem Bruder zu, wenn der den Song singt, weil der das so fantastisch macht. Aber da gibt es kein Lieblingslied.
Das, ja, toll. Das ist
generell bei mir so, weil ich möchte ja schon seit Jahren immer nur das singen, was ich sowieso gerne singe. Und manchmal brauche ich dann ein bisschen Zeit, bis das Lied mich einfängt. Und das Allerwichtigste ist, gerade bei so großen Sachen, wenn mir es gelingt, dass ich das, selbst das Gefühl habe, es hat sich gelohnt, dass der Marc Marschall jetzt auch noch das Lied singt, was vorher schon ganz viele wundervolle Künstlerinnen und Künstler gemacht haben, dann habe ich für mich persönlich was richtig gemacht, weil ich fühle mich ja nicht als Jukebox oder als Coverband oder sowas, sondern ich möchte versuchen, dass ganz viel Marc da reinkommt.
Super. Vielleicht ist es für das Publikum doch noch interessant, wie Klaus Jeckle und du, wie ihr euch kennengelernt habt. Vielleicht kannst du kurz die Geschichte dazu erzählen.
Also Klaus und ich sind ja in der gleichen Stadt aufgewachsen und wir waren auf der gleichen Schule, nicht im gleichen Jahrgang. Aber ein ganz wichtiges Ereignis war die Aufnahmeprüfung zur Hochschule in Karlsruhe. Bei der Gehörbildungsprüfung saß ich so schräg, halb, also eine Reihe vor Klaus, aber sehr gut, strategisch sehr gut, weil ich war eine absolute Pflaume, was es anging. Interessanterweise habe ich vor kurzem die Frau des Professors Weber wieder getroffen. Er lebt leider nicht mehr, aber ich habe sie getroffen, habe ihr die Geschichte dann auch erzählt. Und ich habe mich immer umgedreht zu Klaus und gesagt, Klaus, der hat mir im Grunde geholfen, die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht da studieren dürfen. Und das verbindet uns natürlich ewig. Und danach sind wir in ein Café gegangen und da habe ich meinen ersten Kaffee getrunken. Dann habe ich gedacht, ich muss sterben, weil mein Puls ging dermaßen hoch. Also, und unabhängig davon haben Klaus und ich weiß nicht, über 1000 Kirchenkonzerte miteinander gemacht. Also wir sind ganz lange verbunden. Seine Eltern kenne ich gut, seine Brüder.
Also, toll.
Wir sind toll. Super, er ist einer der liebenswürdigsten Menschen, die es überhaupt auf dem Planeten gibt.
Das stimmt, das
unabhängig
stimmt.
Unabhängig davon, dass er ein toller Gitarrist ist,
ja.
Aber er ist einfach als Mensch unverzichtbar.
Das stimmt. Ich bin auch sehr froh, dass er bei so vielen Projekten dabei ist, weil das immer eine Stabilität schon gibt, ne? Ihn einfach dabei zu haben. Wunderbar, ja. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschluss zu unserem Podcast. Und ja, ich bin sehr gespannt, freue mich sehr, auch auf die Texte, die dann noch dazu kommen. Jürgen Hartmann als Schauspieler ist auch fantastisch und auch ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Und alle anderen auch, die dabei sind. Wenni, den Bratschisten, der dabei ist, den kenne ich schon seit 15 oder 20 Jahren oder noch länger. Wir haben uns länger nicht gesehen und freuen uns jetzt auch sehr. Ja, ich denke mal, das wird richtig schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für das schöne Interview. Ja, und sage auf bald.
Das sage ich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bin sehr neugierig. Freue mich sehr auf die Reise zu euch.
Prima. Bis dahin. Das war unser Gespräch mit Marc Marschall. Vielen Dank für die Einblicke und Gedanken. Wer ihn live erleben möchte, sollte sich den 31. August 2025 vormerken. Zwischen Wirklichkeit und Illusion. Ein Sommernachtstraum in Musik und Worten im Schloss Diek. Dies verspricht ein ganz besonderes Konzerterlebnis zu werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer, alle Infos zum Festival und den weiteren Konzerten findet ihr auf unserer Website.